Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Tag, Karl-Heinz.
Jo, hallo, guten Morgen, Roland.
Und heute haben wir ein ganz anderes Thema, aber hat immer noch was mit Klima, Gesundheit und Nachhaltigkeit zu tun, aber mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich freue mich heute sehr, einen treuen Hörer unseres Podcasts nun auch endlich am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Ich begrüße Peter Kraus, seines Zeichens handwerklich arbeitender Metzgermeister, auch aus Hennef. Grüß dich, Peter. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ja, wir werden Sie jetzt viele fragen, wie wir aus Digitalisierung und KI, aber in Richtung, was macht denn ein Fleischbetrieb oder ein fleischverarbeitender Betrieb? Ich glaube, auch das ist genau die falsche Bezeichnung, die auf dich nicht zutrifft. Aber wir lösen das Rätsel gleich auf. Wir starten wie immer mit den Themen des Tages. Karl-Heinz, möchtest du bitte einsteigen wie immer und dann können wir gerne noch ergänzen.
Sehr gerne. Also, ich starte mit guten Nachrichten, weil es gibt tatsächlich mehr davon. In Brasilien hat nicht der rechtsradikale Bolsonaro die Wahl zum Präsidenten gewonnen, sondern sein Herausforderer Lula. Das macht Hoffnung. Bolsonaro hat zwar noch nicht zum Sieg gratuliert, sondern er ist zunächst mal abgetaucht. Das Ergebnis ist zwar knapp, aber es steht fest. Und dass Präsident Bolsonaro verliert gegen den Herausforderer Lula, während der feiert, hat sich Bolsonaro offensichtlich zurückgezogen. Aber die Vorbereitungen für die Amtsübergabe laufen bereits. Weitere gute Nachrichten. Der russische Banker und russische Oligarch Tinkoff, der hat eine Bank gegründet, die Tinkoff Bank, legt seine Staatsbürgerschaft ab und hofft darauf, dass es dafür Nachahmer gibt. Die von ihm gegründete Tinkoff Bank ist der größte Kreditgeber Russlands und er gilt als Putin-Kritiker und hat sich per Urkunde das Ende seiner russischen Staatsbürgerschaft beglaubigen lassen. Denn wer sagt, ich will nicht länger mit einem faschistischen Land in Verbindung gebracht werden? Das finde ich mal konsequent und auch sehr mutig. Nächste gute Nachricht, der Gasverbrauch sinkt. Eine Studie bescheinigt Deutschland große Gaseinsparungen. Ihr wisst, es gibt viele, die haben ein bisschen Angst, dass es im Winter mal kälter werden könnte. Im Moment ist davon ja kaum was zu spüren. Wir haben heute wieder, ich glaube, 18 oder 20 Grad in Deutschland. Das ist verrückt. Aber die Industrie, das Gewerbe und auch die Privathaushalte sparen Gas, was ja gut ist. Da sieht man, was so eine Krise eigentlich auch bewirken kann. Weitere Einsparungen werden für sehr wahrscheinlich gehalten. Und dann ist das letzte Thema eigentlich auch eine gute Nachricht, aber da kommen wir gleich bestimmt noch auch bei mit Peter mal drauf. Das Thema der Gaspreisbremse. Die Gaskommission hat jetzt zusätzliche Hilfen vorgeschlagen, nämlich auch für Unternehmen und Haushalte, die zum Beispiel mit Öl heizen. Und in Härtefällen sollen die bei den Energiekosten unterstützt werden. Es soll so ein Soforthilfefonds eingeführt werden, der so wörtlich Härtefällen aufgrund von stark gestiegenen Wärmepreisen für den Zeitraum Januar 22 bis 30. April 24 zugutekommen soll. Also das klingt erstmal gut. Die Frage ist jetzt, werden wir es auch gut umsetzen? Aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Da hat wahrscheinlich auch Peter ein paar Ideen dazu. Ja, das war's von meiner Seite.
Peter, bevor ich ergänze, was sind für dich so die News des Tages und die Neuigkeiten, die dich so umtreiben?
Ja, mich umtreiben oft die politischen Gegebenheiten, die in unserem Land zurzeit bestehen. Man vergisst da immer so ein bisschen, es gibt zum Beispiel einen Branchenverband bei uns, das ist die AG Lebensmittelhandwerk. Da gibt's ja jetzt durch den Herrn Özdemir diese sogenannte Borchardt-Kommission. Das ist die Umgestaltung der Landwirtschaft in Deutschland. Und man vergisst aber im Moment leider die Probleme, die das produzierende Gewerbe hat. Bäcker, Konditoren, das sind ja nicht nur wir Metzger, das sind ja Brauer, Müller, Eishersteller, Fleischer. Wir haben im Moment massive Probleme, weil über den ganzen Gas, über das ganze Gas vergisst man so ein bisschen die Erhöhung der Stromkosten, die wir alle haben. Wir haben teilweise, also in meinem Betrieb ist das so, ich hatte einen Stromvertrag, der am Spotmarkt eingekauft hat, über die Fleischerinnung.
Okay.
Wir haben im letzten halben Jahr einen Abschlag von 2.350 Euro, dann auf 5.000 Euro, auf mittlerweile 7.000 Euro im Monat.
Aua.
Okay. Das sind für mich 80.000 Euro Stromkosten im Jahr. Das ist, ich packe im Moment Stromkosten aus 3 Jahren in ein Jahr. Und das funktioniert nur eine gewisse Zeit. Und das geht nicht nur mir so, sondern das geht auch allen anderen handwerklich arbeitenden Betrieben so, im produzierenden Gewerbe. Und wenn man da von oben mit der Gießkanne drauf gießt, mit irgendeiner Hilfe, ist die Frage, ob das wirklich beim Dorfmetzger ankommt. Die stelle ich mir immer. Und da bin ich sehr gespannt.
Okay. Kommen wir sicherlich gleich nochmal im Detail auch darauf zu sprechen, was die ganze aktuelle Situation, gibt ja verschiedene Perspektiven, Klimaschutz gehört ja auch dazu, auch für deine Branche bedeutet. Ich möchte noch kurz ergänzen, in wenigen Wochen beginnt die Fußball-WM mitten im Winter in einem sehr, sehr heißen Land, Gott sei Dank mit klimatisierten, sicherlich sehr klimaneutralen Stadien. Und da gibt's natürlich zu Recht jetzt Menschen, die das nicht gut finden und kritisieren natürlich schon viele Jahre auch die Art und Weise, wie diese Stadien gebaut wurden mit den Tausenden von Todesopfern bei den modernen versklavten Menschen. Jetzt gab es einen neuen Anwalt pro Katar. Das ist ein Mensch, den vielleicht einige von uns noch kennen. Er sitzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. 8% der Deutschen Bank gehört Katar. Und tata, kommt Sigmar Gabriel wieder hoch und sagt, ja, das ist ja eigentlich so schlimm. Man soll das irgendwie, wenn man hier auf Twitter liest, die deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum K.O. Wie vergesslich sind wir eigentlich? Und er vergleicht letztlich das, was wir Richtung, sagen wir mal, Nichtstrafbarmachung von Homosexualität, Erlaubnisse der Frauen auch zu arbeiten, ist ja bei uns ja angeblich auch noch nicht so lange her. Also ich finde, er verwechselt das ein bisschen Äpfel mit Birnen. Aber das ist so für mich eine der News des Tages. Also die Fußball-WM rückt näher und diese Gretchenfrage, wer guckt und wer guckt nicht, die werden wir sicherlich die nächsten Wochen noch öfter mal mit uns die beschäftigen. Aber ich fand es sehr interessant, dass Sigmar Gabriel da jetzt auf einmal wieder hochkommt. Das war so für mich so eine News des Tages.
Ja, spannend ist ja letztendlich, früher hat man mal gesagt, wes Brot ich ess, des Lied ich sing, ja.
So, und
das erinnert mich immer noch ein bisschen. Also der Opportunismus mancher ist kaum auszuhalten, wenn es um solche Dinge geht. Da wird dann vieles schön geredet, was wahrscheinlich nicht so schön ist. Ich meine, wir haben gerade im Moment im Iran einen Aufstand, viele Leute demonstrieren, die Frauen demonstrieren, einfach weil sie sagen, wir wollen dieses Mullah-Regime nicht mehr. Und in Katar ist das so ganz anders auch nicht. Ja, da gibt's auch strenge Regeln, ne? Da darf eine Frau nicht Auto fahren und so weiter, also selbst hinterm Steuer sitzen und so weiter und muss sich mit Chauffeuren durch die Gegend fahren lassen. Also es sind schon ziemlich wilde Zustände, aber wir scheinen bei so diktatorischen Regimen irgendwie sehr kompromissbereit. Und mal ganz offen gesagt, es waren auch gerade so Leute wie damals Gerhard Schröder, auch Sigmar Gabriel, die SPD, die extrem liberal gegenüber Putin, den Russen, die haben uns übrigens auch die Verträge mit Nord Stream 2 eingebracht, scheinbar sehr unkritisch, ohne wirklich die Risikoanalyse dazu zu machen, weil es gab ja schon damals viele, die gewarnt haben, vor allen Dingen die Amerikaner, macht euch nicht von den Russen abhängig. Und wir haben ganze Industrien zerstört, die Photovoltaikindustrie, da waren wir mal führend, die gibt's heute nicht mehr. Hier Aspec und SolarWorld lässt grüßen. Die Windkraftanlagenhersteller hat's zerbröselt, weil wir die Subventionierungen weggenommen haben. Und heute, die jetzige Regierung kämpft quasi mit den Auswirkungen dessen, was vor 2014/12 entschieden worden ist. Und so ähnlich sehe ich das auch mit Katar. Und da finde ich es immer wieder erstaunlich, wie liberal man dann gegenüber solchen intoleranten Systemen sein kann. Ja, ist vollkommen unverständlich.
Zum Thema Toleranz, Intoleranz und sagen wir, Hegeziele und moralische Ziele, da geht es ja quasi auch um moralischen Anspruch unserer Gesellschaft, den wir versuchen quasi auf andere Kulturen zu stülpen, zum Teil auch mit Recht, würde ich mal sagen, aber diesen gleichen Spannungsfeld haben wir ja auch bei uns in der Gesellschaft. Peter, im Vorgespräch hattest du so schöne Punkte so gegenübergestellt. Wir reden ja momentan sehr gern über Tierschutz, zu Recht natürlich, wir sind alle tierlieb. Es gibt einen gewissen Hang zum Vegetariertum oder zum Veganismus. Wir reden über Klimaschutz. Es gab ja auch einen berühmten Menschen in Deutschland, der sagte so sinngemäß, wenn Sie an der Supermarktkasse ein Kilo Fleisch kaufen oder ein Kilo argentinisches Rinderfilet kaufen, dann sollten Sie eigentlich die zwei großen Eimer Jauche auch gleich mit nach Hause nehmen dürfen, die das quasi gekostet hat an Energie und an Verschmutzung und Nitraten. Wir reden sehr viel über Gesundheit und Ernährung. Also die Ansprüche unserer Gesellschaft sind sehr hoch. Und auf der Gegenseite aber, Peter, steht aktuell die Realität. Und die Realität sieht jetzt anders aus. Wie siehst du das so im tagtäglich in deiner Arbeit?
Ja, das Problem bei uns ist tatsächlich zurzeit diese hohe Kostensteigerung, die sich wirklich komplett durch das ganze Regiment unseres Einkaufs ziehen. Was man wirklich nicht von der Hand weisen kann, ist, dass eine rein vegane Ernährung, ich habe gestern einen Bericht über einen Berliner Caterer gelesen, der nur Schulcatering betreibt. Mhm. Und dieser arme Mensch hat so hohe Kostensteigerungen, dass er in der Schule das Essen, was er für 4,60 Euro mit zweimal in der Woche Fleisch für die Kinder, vorwiegend Hühnchenfleisch und Rindfleisch, was er mit 4,60 Euro den Kindern nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Und das bringt dann, die haben das in den Schulen gezeigt, eine Zweiklassengesellschaft, nämlich die Kinder, die mit der Butterbrotdose in die Schule kommen und die Kinder, die sich noch ein warmes Essen in der Schule leisten können. Und da muss man sich mal fragen, was soll denn eigentlich zum Schluss auf dem Teller liegen bei den Kindern? Und wie sollen die eine Ernährung aus der Schule, in der Erziehung schon, eine vernünftige Ernährung, wie sollen die dazu erzogen werden? Wie soll das funktionieren, wenn das in der Schule schon losgeht?
Ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ich sag mal, Ernährung ist ja letztendlich das, der Mensch isst, was er isst. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind ja alle ein Produkt dessen, was wir zu uns nehmen, sowohl das Gehirn, wir haben uns mal damit auseinandergesetzt, wie wichtig Omega-3-Fette für den Aufbau des Gehirns überhaupt sind. ADHS, also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Man vermutet, dass da starke Zusammenhänge zwischen Transfetten, also Fetten, die eher ungesund sind für den Menschen und auch nicht gut sind als Baustoff für Gehirne, und den Omega-3-Fetten, die aber dummerweise seltener vorkommen und teurer sind. Und dann stellt sich ja immer die Frage, geht es darum, die Nahrung möglichst billig zu machen, oder geht es um Qualität? Und ich glaube, Peter, wir kennen uns jetzt, ich kenne den Betrieb noch, als deine Eltern den hatten, dein Vater und deine Mutter. Und schon damals war Kraus immer ein besonderer Anspruch, nämlich eine hohe Qualität, geschmacklich, aber eben auch versuchen, du machst sehr viel aus der Region. Erzähl mal, was dich da so bewegt hat und was dich eigentlich dazu gebracht hat, das auch alles selber zu verarbeiten, ne? Weil du sagst ja, handwerkender Metzger, also du machst es wirklich noch selbst sozusagen.
Genau, also diese Metzgerei gibt's ja jetzt seit 1902, und was mich immer so ein bisschen aufregt, oder wo ich mich drüber aufrege, ist halt im Prinzip der staatliche Eingriff in unsere Produktionsweisen, weil uns ist ja jeden Tag bewusst, dass das, was andere Menschen in den Mund nehmen, wir vorher in der Hand gehabt haben. Und da gibt es halt dann Leute, die ich auch noch bezahlen muss, die kommen hier in meinen Betrieb und mischen sich in meinen Produktionsablauf ein, der seit 1902 fantastisch funktioniert. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. und wir wollen gerne Regionalität unterstützen. Wir wollen gerne von 6 Bauern, die es aber eigentlich nicht mehr gibt in Hennef und Umgebung. Das möchten wir gerne, aber es wird halt einfach nicht mehr unterstützt. Und da ist halt auch die EU eine Zeit lang schuld dran, weil halt ja diese Strukturen nicht mehr gegeben sind. Die funktionieren nicht mehr.
Ja, ja. Du meinst jetzt schon die Strukturen Bauer, züchtet Vieh, hält das auf der Weide, sorgt dafür, dass es regional angeboten wird, weil es gibt den regionalen Zerleger dann nicht mehr und so weiter. Oder worauf spielst du da an?
Genau, genau darauf spiele ich an. Und auch natürlich, man muss natürlich auch das Verbraucherverhalten so ein bisschen sehen, weil die Regionalität kann halt nur weiterhin bestehen. Da sind wir wieder beim Fachkräftemangel. Wenn der Verbraucher zum Beispiel unsere Produkte im Laden samstags morgens von Verkäuferinnen frisch aufgeschnitten bekommt und von zwei Metzgern, die samstags morgens um 20 nach 5 da stehen, diese Produkte auch herstellen. Die gibt es aber nicht mehr, diese Menschen, die das machen. Die hätten gerne alle freitags mittags Feierabend und würden gerne dienstags morgens wieder anfangen. Und bitte mittwochs nur bis 14 Uhr, weil da habe ich Yoga. Und das ist halt das Problem. Das ist das große Problem an der ganzen Geschichte.
Das gibt's übrigens in allen anderen Branchen auch, das Yoga-Problem, sag ich mal.
Weil diese Menschen, die halt, wie ich, mit Herzblut 6-mal die Woche um 20 nach 5 aufstehen und einen Beruf ausüben, ein Handwerk ausüben, die werden leider immer weniger.
Ja, ja.
Und ohne diese Menschen kann ich meinen Betrieb aber auch nicht weiterführen. Wir haben nun mal 12 Mitarbeiter mit 25.000 Euro Personalkosten jeden Monat, die möchten auch gerne gut bezahlt werden, die möchten vernünftig bezahlt werden. Aber wenn da nicht irgendwann mal was von der Politik oder von der Regierung auf uns runtertröpfelt, wird diese ganze Struktur gar nicht mehr funktionieren. Das wird es gar nicht mehr geben irgendwann. Der Dorfmetzger, der Dorfbäcker, das wird meiner Meinung nach schwierig werden, wenn wir keine Unterstützung bekommen.
Ich werf mal einen Perspektivwechsel rein und vielleicht bitte nicht persönlich nehmen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, das Fleisch, das ist quasi die Zigarette, also das hat das gleiche Image wie Zigarettenrauchen in der Zukunft, wenn man so mal zurückblickt. Und es gibt ja eine sehr starke Lobby für Vegetarier oder für das Thema vegetarisch Leben, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, es gibt natürlich auch berechtigte Kritik am Thema Tierhaltung und wie quasi diese Produktion geschieht. Ich glaube, da bist du ein sehr gutes Gegenbeispiel davon, dass es eben eigentlich ganz genau anders gemacht werden muss, nämlich wirklich handwerklich, lokal, regional. Ich denke, da sind sich alle einig. Aber diese ganzen Kräfte, die du jetzt quasi hast, übrigens Fachkräftemangel, Yoga in der Mittagspause oder nach dem Studium erstmal ein Jahr Sabbatical, das haben wir alle. Das ist also ein gesellschaftliches Phänomen, ja. Das betrifft nicht nur quasi deine Zunft. Aber diese gesamten Kräfte, wenn du die mal so siehst, wird es in 100 Jahren noch überhaupt solche Betriebe geben, wie es deinen jetzt noch gibt?
In 100 Jahren glaube ich persönlich nicht. Wenn man mal bedenkt, dass ein Großkonzern mit 15.000 Mitarbeitern, der europaweit agiert, der größte Bio-Schweineschlechter ist gleichzeitig. Und auch mit seinen ganzen Firmenkonstrukten, die er hat, massiv in die Herstellung 100% fleischfreier Waren investiert, dann wage ich zu bezweifeln, dass es den Dorfmetzger und den Dorfbäcker oder den individual produzierenden Handwerksbetrieb in 100 Jahren noch gibt.
Peter, du meinst das deshalb vermutlich wegen A, die Automatisierung ist dann natürlich eine ganz andere in diesen Großschlachtbetrieben, ja. Und B, natürlich, die investieren dann auch in neue Bereiche, zum Beispiel eben veganes Fleisch oder vegane Wurst und so weiter, wo du sagst, das kann der kleine Metzger sich natürlich gar nicht leisten, diese Dinge.
Genau, also diese Kleinstrukturierung, regionale Erzeugung und Vermarktung, die wird halt durch die EU sehr verbürokratisiert auch. Also wir haben zum Beispiel in einem kleinen Handwerksbetrieb, was ich selber leisten muss, wir haben Rückverfolgungsvorgaben. Wo kommt das Fleisch her? Wo geht das hin? Das müssen wir dokumentieren. Wir haben HACCP-Konzepte, Hazard Analytic Critical Control Points. die muss ich in meinem Betrieb dokumentieren. Das macht in einem 12-Mann-Betrieb mit 5 Verkäuferinnen und 3 Metzgern, macht das der Chef selber. Das heißt, ich renne hier rum und dokumentiere irgendwelche Sachen, die für mich völlig klar sind. Also wenn ich morgens in meinen Betrieb reinkomme und der Verdampfer eines Kühlhauses funktioniert nicht richtig, dann höre ich das schon. Und das sehe ich auch schon an den Temperaturen. Und dann brauche ich nicht von der EU auferlegte Pflichten, das zu dokumentieren und noch irgendwo einen Haken dran zu machen. Das ist einfach schwierig. Ja. Noch was anderes, ein paar Zahlen und Fakten, die auch in dieses Thema laufen. Gibt es in 100 Jahren den handwerklich produzierten Betrieb noch? Über 50% der Schulabgänger haben dieses Jahr ein Studium angefangen und kein Handwerk mehr. Über 50%. Die Frage ist, wie viele machen es fertig? Aber es gibt noch mal ein paar andere Zahlen. Es gibt zum Beispiel 1974 haben noch 1.575 Menschen eine Meisterprüfung abgelegt. 2021 in meinem Handwerk waren es 338. Jetzt muss ich diese 338 Metzger, die es noch gibt, auf die 18.747 noch bestehenden Handwerksbetriebe verteilen. Und da stellt sich halt die Frage, wer macht die Arbeit in Zukunft? Wer macht das? Oder wie viel nicht gelernten Kräften kann ich beibringen, dieses Handwerk noch fortzuführen oder weiterzuführen? Das ist schwierig oder wird schwierig.
Jetzt hast du ja die Missstände beschrieben und die gleiche Situation, die gibt es ja im Bäckerhandwerk auch, die gibt es bei den Elektrikern, bei Montage von Photovoltaikanlagen. Also das gibt es ja querbeet, also dieses Phänomen, dass wir einerseits sagen, die Anzahl der Studienabgänger, die muss eigentlich erhöht werden, also das Bildungsniveau muss steigen. Auf der anderen Seite merken wir auch, ja, es müssen auch Löcher in die Wand gebohrt werden oder Sachen verdrahtet werden oder es muss auch ein Schwein fachgerecht zerlegt und geschlachtet und verarbeitet werden.
Was ich nicht mit einer 4-Tage-Woche hinkriege.
Ne? Ja, klar.
Wenn ich dann so eine Studie höre mit einer 4-Tage-Woche oder wenn der Robert Habeck sagt, ja, wir machen mal die Produktion jetzt mal 3 Wochen zu. Ja, Entschuldigung, nach 3 bis 4 Wochen ohne Umsatz, wie soll das funktionieren? Gar nicht. Punkt.
Ja, also ich glaube, die Politik wird aktuell von der Realität eingeholt. Also wenn man sich überlegt, dass egal welche der Regierungsparteien, die müssen ja momentan Dinge machen, für die sie in einem Jahr noch jemand für verrückt erklärt hätte, als das den eigenen Reihen. Aber die Zeiten sind halt eben anders und ich glaube, dass wir auch wieder in normalere Bahnen kommen, oder? Karl-Heinz, wie siehst du das?
Ja, also ich bin natürlich ziemlich sicher. Im Moment, das Pendel ist von extrem günstiger Energie auf extrem teure Energie geschwenkt. Das, was du vorhin beschrieben hast, wir haben einen anderen Kunden von uns, von Neuland, der sagt, seine Stromkosten sind um 600 bis 700% gestiegen. Ne? Und wenn du schon vorher ein paar hunderttausend Euro an Stromrechnung hattest, dann kann man sich einfach ausrechnen, dann werden das nachher fast ein paar Millionen. Ne? Und dass sich das auswirkt auf alles, was man tut, ist doch klar. Ich glaube im Moment, und das muss man vielleicht der Regierung auch zugutehalten, so ganz lange haben wir sie ja noch nicht. Und die sind quasi schon sofort mit den Krisen gestartet. Noch in die Corona-Pandemie, dann kam der Krieg mit der Ukraine, dann kam die Energiekrise dazu. Und letztendlich sagt, vieles von dem ist verursacht worden vor 10, 15 Jahren. Und man bügelt das jetzt aus. Und ganz offen gesagt, man hat wenig Instrumente, die faktenbasierendes Handeln zulassen. Ja, ich glaube, da ist auch die Aussprache mit den Beteiligten, also auch zum Beispiel mit Unternehmern, egal ob jetzt ein Metzger ist oder ob es ein Küchenhersteller ist, es ist doch letztendlich immer das gleiche Problem. Ne? Wenn du vorher Kosten hattest, die bei einem Bruchteil waren, dazu kommen ja die ganzen sonstigen gestiegenen Kosten, die indirekt gestiegen sind, im Moment schwimmt die Regierung. Deshalb machen die auch nicht immer den besten Eindruck. Ne? Also ich meine, Habeck wurde ja auch stark kritisiert für den einen oder anderen Kommentar. Man muss dann aber immer wieder sagen, naja, Leute, lasst die Kirche im Dorf, weil so einfach ist das auch nicht. Die Welt ist halt ziemlich komplex geworden. Und da gibt es Zusammenhänge, die man eben nicht immer sofort erkennt. Ne? Denkt mal an die Art und Weise, wie man dem Bürger Geld zufließen lassen wollte, was dann so gar nicht ging. Ne? Oder das wäre dann fremd ausgenutzt worden. Die Energiekonzerne hätten sich noch mal ein bisschen mehr Geld in die Taschen gesteckt. Übrigens Aramco, einer der größten Ölkonzerne der Welt in Saudi-Arabien, hat gerade einen Quartalsgewinn von 43,4 Milliarden Dollar announced, ne? Im Quartal, ne? Also die werden reicher denn je. Und jeder von uns sieht es, wenn ich durch den Ort, auch durch Henne fahre, an der einen Tankstelle ist der Sprit noch 2,04 €, an der nächsten schon 2,16 €. Dann denkst du, gleich am Rückweg nimmst du die. Ja, aber dann ist es da inzwischen auch schon wieder 2,12 €. Also du musst schon zum Clever-Tanker werden und ziemlich genau wissen, wann lohnt es sich wieder mal zum Tanken zu gehen. Also insofern, ich glaube, das regelt sich, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Monate dauern. Wir werden mit diesen Kompromissen leben müssen.
Ja. Aber lass uns doch mal über die positiven Aspekte deines Schaffens auch mal sprechen. Oder erst mal auch die Differenzierung. Warum soll denn ein Mensch in einen Metzgerbetrieb gehen? Und was unterscheidet denn euer Sortiment maßgeblich, sagen wir, von der langen Theke oder von den abgeschweißten oder zugeschweißten fertigen Scheibchen Wurst, die ja auch teurer werden, muss man ja auch so sagen, bei Discountern oder bei großen anderen Supermärkten? Also wodurch differenziert ihr euch in erster Linie?
Also erstmal natürlich durch handwerklich produzierte Ware. Wir stellen so circa 80% der Sachen, die da in der Theke liegen, noch selber her. Bei einem ganz klassischen Wochenablauf, nämlich Schweinehälften, Rinderviertel zerlegen, das Kommissionieren für die Produktionswoche, dann geht's halt morgens los mit frischer Bratwurst jeden Morgen. Mittwoch ist Kochwursttag, da gibt's Blut- und Leberwurst. Bei uns kann der Kunde halt noch klassische, frisch geräucherte Leberwurst kaufen oder dienstags morgens, donnerstags morgens, Mettwürstchen, die frisch aus dem Rauch kommen. Wir produzieren noch um die 7 Sorten Rohschinken selber. Der Kochschinken, 8 Stück in der Woche, werden hochwertig im Prinzip hergestellt. Und was natürlich dazu kommt, ist, wir sollen ja gar nicht mehr so viel verpacken und Fertigprodukte kaufen. Ich sehe das auch als ein ganz, ganz extrem positives Management, dass man halt hingehen kann und sich die Sachen oder die Ware, die man kauft, aufschneiden lassen kann und nur so viel davon kauft, 2 Scheiben, 3 Scheiben, 1 Scheibe, bitte dünn, bitte dick, ohne dass das halt verpackt ist. 2/3 der Wurstwaren in Deutschland sind vorverpackt. Wenn man mal sieht, was das ein Plastik ist, das ist unbegreiflich. Und wir müssen ab dem 01.01.2023 müssen wir auch wiederverwertbare Verpackungen zur Verfügung stellen. Wir haben damit vor 2 Jahren angefangen. Wir haben ein täglich wechselndes Mittagsgericht und wir haben so Aufschnittdosen. Und ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich habe gedacht, Mensch, die Rentner, die jeden Mittag ein Mittagessen holen kommen, die hatten immer so eine verschweißte mit Alu oben drüber, so eine Schale. Da habe ich mir eben auch vorgestellt, wie das aussieht, wenn die 7 Stück davon im Müll haben jede Woche.
Ja.
Und die haben es wirklich eigentlich angefangen, die haben das mitgemacht, die kommen mittags, die bringen es ist eine Kunststoffdose, ja, aber ich habe den anderen Müll halt weg. Und die legen brav ihre Kunststoffdose in die Schale, die kriegen von uns eine frisch gespülte Dose mit heim, wir machen denen den Aufschnitt in die Dose rein, die finden das super, die haben das im Kühlschrank liegen. Wenn ich aber dann höre, dass zum Beispiel wegen diesem Fachkräfte- und Personalmangel jetzt, ich sage jetzt die Namen nicht, große Supermarktketten hingehen und diese Bedientheken abbauen wollen, weil sie das Personal dazu nicht mehr haben und wieder in die vorverpackte Richtung gehen, da kriegen wir ein ernsthaftes Problem mit dem Müll. Wenn ich sehe, was wir alleine in diesem kleinen Fuzzi-Betrieb hier an ja. Müll haben, mag ich mir nicht vorstellen, wie das in der Masse aussieht.
Ja, ganz, ganz also, wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit einem der großen Entsorger, mit dem wir im Moment ein Produkt bauen, IBMP, Impact und Balance Management Plattform. Das ist eine Plattform, da geht es darum, wie wir Nachhaltigkeit unterstützen, also das Thema Kreislaufwirtschaft, das Thema CO2, aber auch Lieferkette bis hin zum Sozialen, also Arbeit, Soziales, wie sind die Bedingungen in der Lieferkette und natürlich das Ganze, wie kann ich die Dinge dann zurückführen in einen Wertestoffkreislauf, weil wir werden uns in 20, 30 Jahren gar nicht mehr leisten können, all diese wertvollen Stoffe auf die Müllhalde zu schmeißen, dann oft werden die Dinge verbrannt. Also ne, man verbrennt die Dinge dann in irgendwelchen Heizkraftwerken und damit sind die Rohstoffe aus dem Kreislauf verschwunden und das CO2 ist freigesetzt. Und der hat gesagt, dass beispielsweise es gab ja einen Bericht, die Plastiklüge, ich weiß nicht, wer die gesehen hat auf WDR, kann man gleich, glaube ich, auch noch in der Mediathek ansehen. Und da ging es darum, wie wir heute recycelt wird. Und er sagte, als Folge dieser Sendung, gegen die man übrigens auch geklagt hat, weil man hat gesagt, das stimmt so nicht, wie ihr das darstellt, aber die Folge war, dass in den Folgewochen die Leute einfach ihren Müll nicht mehr getrennt haben und dann jeder Mist in allem Müll auftauchte und die Sortieranlagen damit überhaupt nicht mehr klar kamen. Ne? Also da wurde dann klar, wie sehr die Verunsicherung beim Konsumenten dann dazu führt, dass man zum Beispiel nicht mehr vernünftig trennt. Ne? Und dann kann man sich vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und die Corona-Jahre, machen wir uns auch da nichts vor, das waren die Mülljahre schlechthin. Ne? Denkt mal dran, was mussten wir denn alles verpacken? Mit Folien und Tütchen und noch eine Verpackung. Und dann kam die Verpackung. Und beim Biogemüse war es ja fast am schlimmsten. Ne? Das Biogemüse wurde dann auch noch zweimal verpackt, damit man es vernünftig an. Also da müssen wir uns halt klar machen, damit müssen wir lernen, umzugehen. Und diese Idee des Unverpackten, wie du sagst, Peter, oder auch die Idee, dass man eben bei Metzger genau so viel bekommt, wie man will, was ja auch nachher Thema Nachhaltigkeit, weil der Packung ist das ja egal, ob ich zu Hause alleine bin oder ob ich mit 5 Leuten zu Hause bin und nachher die Hälfte dann wegschmeißen muss, weil es einfach verdorben ist in der Zwischenzeit. Ne? Auch das ist ja, hat ja mit Nachhaltigkeit zu tun.
Ja, das wäre im Prinzip die ganze Geschichte, dass man wirklich nur so viel frisch kauft, wie man braucht, von mir aus auch zweimal in der Woche. Und das, was Herr Özdemir ja sagt, dass halt weniger Fleisch konsumiert werden soll, da bin ich ja auch der Meinung, lieber einmal oder zweimal die Woche was Vernünftiges, als 7-mal die Woche irgendetwas, was wenig kostet. Das ist einfach. Wäre einfach der Konsens der ganzen Geschichte. Oder auch, was ich immer gerne sage, ist, lieber ein ganzes Hähnchen kaufen, das mit der Familie essen, als nur die Brüste. Und der Rest landet blau verpackt, eingefroren in irgendwelchen Favelas in Brasilien. Und ernährt dort die Bevölkerung.
Ja. Und ganz wichtiger Aspekt aus meiner Sicht ist sowieso der Umgang der Deutschen mit Lebensmitteln. Der Handel, also vor allen Dingen die großen 4, ne, also die Aldis, die Lidls und so weiter, die Rewes und Edekas, die unseren Handel ja dominieren, die auch sagen, was geht und was nicht geht, einfach durch schiere Angebotsmacht, die ja auch erheblichen Druck auf die Lieferanten machen, auch zum Beispiel die Mengen bereitstellen zu können, ja. Weil ist natürlich klar, der Rewe-Markt oder Rewe, wenn die einkaufen, die können nicht sagen, ich kaufe 50 Kilo. die müssen 50 Tonnen jede Woche kaufen und die natürlich dann verbreiten. Und dann geht das durch deren Prozesse durch. Und umso unkritischer das für die ist, umso besser. Also dann in der Regel eben doppelt verpackt und gedöns. Das steht aber ganz im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast. A, Qualitätsanspruch. Welchen Anspruch haben wir denn an die Qualität des Lebensmittels? Ja, also ne, du merkst das ja, je nachdem, wenn du Schweinefilet aus dem Rewe nimmst, da hat es ja schon häufig Test gegeben, in einem Pfannehaus und das Schweinefilet, was bei einem Metzger um die Ecke geholt wurde, das eine, das ist sofort quasi weggeschrumpft, ja, weil so viel Wasser, weil das Schwein, ich glaube, in 10 Wochen vom Ferkel zum großen Schwein gezüchtet wird mit irgendwelchen quasi Wachstumsbeschleunigern, die dann übrigens auch im menschlichen Körper landen. Das wissen die wenigsten. Genetisch ist der Mensch dem Schwein ja sehr nah. Und alles, die Medikamente, die beim Schwein wirken, die wirken dann dummerweise auch bei Menschen. Also auch wenn es um Wachstumssteigerung und so weiter geht. Und zum anderen hast du gerade gesagt, dann lieber nur 2-mal in der Woche ein gutes Stück Fleisch, aber ein gutes Stück, statt 5 oder 7-mal, aber Entschuldigung, den letzten Mist da drauf zu holen. Du hast ja jetzt den Laden hier in Hennef und da wart ihr auch immer. Wenn ich mir angucke, Franzosen, glaube ich, geben doppelt so viel für Lebensmittel aus wie Deutsche. Ich glaube sogar die Italiener geben wesentlich mehr aus. Was müssten wir denn tun, um so ein Bewusstsein beim Kunden herbeizuführen? Hör mal, zahl doch lieber ein bisschen mehr, nimm davon ein bisschen weniger und alle gewinnen dabei.
Ich glaube, wenn der Deutsche den Status des Fleisches oder des, noch nicht mal des Fleisches, sondern von dem, was er isst oder was er sich in den Mund steckt, wenn das so einen Status hätte wie sein Auto, dann wären wir an der richtigen Stelle. Ja, es gibt ja den Bauer Willi. Es gibt ja den Bauer Willi, der hat ja gesagt, das ist ja auch so ein Phänomen, sie legen Würstchen für 45 Cent auf Grills für 900 Euro. Mhm. Da ist eben genau das, jeder, der so einen großen Weber-Grill für 1000 Euro draußen auf der Terrasse stehen hat, macht sich, ich glaube, nur zu 50% Gedanken darüber, was er eigentlich da auf den Grill drauflegt.
Okay.
Und wenn dieses Bewusstsein da wäre, wäre uns, glaube ich, geholfen. Der Italiener, es gab auch eine Studie, dass McDonald's-Filialen zum Beispiel nur in italienischen Großstädten funktionieren, weil der Italiener selber lieber sein Baguette mit Parmaschinken und einer Kugel Mozzarella drauf und Rucola isst, als ein Burger.
Ja.
Deswegen, und mit dem Franzosen geht's genauso. Der Franzose gibt viel mehr Geld für gute Lebensmittel aus.
Ja.
Aber
ja,
da ist der Deutsche vielleicht ein bisschen anders erzogen.
Das ist definitiv ein großer kultureller Unterschied. Das ist absolut zu beobachten. Wir sehen ja jetzt schon, dass es diese bewusste Ernährung, das ist ja schon ein Thema. Du hast gerade das Beispiel mit den Würstchen und den Weber-Grills gesagt. Es gibt ja schon einen Trend, das sehe ich auch hier bei einem lokalen Kollegen von dir. Da stehen die Leute Schlange vor einem schönen, sagen wir mal, grillwettertauglichen Wochenende. Und da werden locker 30, 40, 60 Euro für so ein, pro Kilo für so ein Stück, den man sich so auf den Grill legt, ausgegeben. Natürlich nicht in der Masse, nicht jeden Tag. Aber wenn ich mir das so alles anhöre, glaube ich, wir sind ja eigentlich schon mittendrin, dass das System Fleischproduktion und Fleischkonsum, das ist ja auch ein Vorwurf von der Vegetarierfront, ist eh komplett defekt und kaputt und steht auch vor der nächsten Disruption. Das Thema, vielleicht hast du dich damit schon beschäftigt, vor 2 Jahren hat das so angefangen, das Thema In-vitro-Fleisch, ne? Also umgangssprachlich sage ich jetzt mal künstliches Fleisch, Fleisch, was also mal mit Technologie gezüchtet und hergestellt wird. Vielleicht, Karl-Heinz, kannst du das noch ergänzen, weil du bist ja da auch immer sehr, sehr aktuell von deinem Wissensstand her. Ist das etwas, womit du dich schon mal auseinandergesetzt hast?
Da würde ich gerne mal kurz dazwischen funken, weil du da gerade Fleisch zugesagt hast zu dem Zeugs.
Gewebezüchtung könnte man es auch nennen.
Ja, da sind wir ja auch in einer ständig kontroversen Diskussion, ob man etwas, was aus zum Beispiel Erbsenprotein hergestellt wird, überhaupt Fleisch, Wurst, Frikadelle, Döner, Gyros, sogar Fischstäbchen dazu sagen darf. Mhm. Das kommt ja auch von der EU und das ist auch schwierig. Warum müssen die Menschen, die kein Fleisch essen möchten, trotzdem so etwas zu sich nehmen? Ich habe da völliges Verständnis für. Jeder soll sich in den Mund schieben, was er will. Aber dann darf es doch auch bitte eine Möhre sein oder eine Kohlrabi-Scheibe. Und es muss doch dann nicht Schnitzel, Frikadelle, Würstchen, Kebab heißen.
Ja. Was ich am perversesten dabei finde, Peter, ich stimme dir dazu, ist für mich, wenn es dann auch noch in die Form gebracht wird, einer Hühnchenbrust oder einer Bratwurst, da sage ich nur, hallo, das ist doch was ganz anderes, warum muss das so aussehen? Also es ist ja teilweise sogar Täuschung, jetzt weiß ich nicht, ob die Täuschung bewusst gewollt ist vom Kunden oder ob er getäuscht wird von der Industrie, die eigentlich was anderes verkauft, nämlich Erbsenpüree oder Möhrchen, aber schreibt drauf Hähnchenbrustfilet aus Möhren. Ja, so die grundsätzliche Frage ist ja eigentlich, wie wollen wir leben und den Umgang? Ich habe mal gehört, dass wenn wir es akzeptieren würden, 1 Euro mehr für das Kilogramm Schwein zu zahlen, so ein Schwein ist 200 Kilogramm roundabout, dann würde das bedeuten, dass der Bauer vernünftiger damit leben könnte. Der muss dann nicht mehr das Schwein für 200, sondern kriegt dann 400 Euro für sein Schwein. Dann kann der das auf frei laufen lassen und so weiter. Wir würden nicht mehr 60 Millionen Schweine schlachten in Deutschland. Übrigens die Hälfte schwer subventioniert von der EU. Und die Hälfte der geschlachteten Schweine fliegt dann nach China. Das heißt, die Europäer bezahlen den Chinesen ihr billiges Essen, wo ich ja sagen muss, was für ein Blödsinn. Und eigentlich, um bei deinem Beispiel von vorhin zu bleiben, müsste man denen ja dann auch die Gülle des Schweines mitschicken, ja, weil die Scheiße, Entschuldigung, die bleibt ja dummerweise auf unseren Feldern und führt dazu, dass in Ostwestfalen, wo die großen Schweinefarmen sind, quasi der Bauer keine Gülle mehr ausbringen darf, weil das Grundwasser schon so belastet ist, ja. Das sind ja so verrückte Entwicklungen, die man, wenn man lokal wirtschaftet, und ich will das jetzt nochmal stressen, Peter, weil ich bin der Meinung, diese kognitive Dissonanz, das, was wir Verbraucher in Deutschland gerne machen, auf der einen Seite sagen wir, naja, wir wollen nur Bio und gesund und so weiter, aber dann gehen wir beim Rewe einkaufen und kaufen dann nicht das Filet für, ich weiß gar nicht, was ein Filetschwein im Moment kostet. Was kostet ein Kilogramm Schweinefilet?
30 Euro.
30. So, ne? Und dann geht man, dann, das wäre, ich unterstelle, ein vernünftiges, aber dann gehen wir hin und kaufen das für 9,99 Euro und dann wird's halt pervers, ja? Weil dann weißt du eigentlich, dass du an der Kasse abstimmst als Bürger, will ich weiter Tierwohl und eine vernünftige Tierhaltung oder bin ich eben bereit, Massentierhaltung, diese schnell wachsenden Schweine, die nachher überhaupt keine Nahrungswerte mehr enthalten, ja, die mehr Chemie enthalten, irgendwas anderes.
Das große Problem an der ganzen Bio-Geschichte ist aber wiederum, dass uns Bio wieder nur das Große verkaufen kann. Nämlich über die große Distribution in quersubventionierten Läden, funktioniert die ganze Geschichte. Das ist im Prinzip das, was vorher die kleinen selbstproduzierenden Betriebe kaputt gemacht hat, macht jetzt wiederum auch es schwierig, dieses überhaupt anzubieten.
Macht die Großen größer und die Kleinen können es nicht mehr.
Genau, weil im Prinzip die großen 4 produzieren die Geschichte auch in Bio-Qualität. Klar. Und das ist genau das Gleiche wie demnächst bekommen wir ja so eine kleine Ampel im Prinzip, die auch sehr kritisiert wird, die Haltungsform, die wird aus der ganzen Landwirtschaft, von überall wird die kritisiert, weil im Prinzip ja auch die großen 4 wieder damit werben, dieses macht aber diese kleinstrukturierte regionale Erzeugung und Vermarktung kaputt. Ne, die macht das kaputt, was es noch gibt. Nämlich, das sind ja teilweise Nebenerwerbslandwirte oder Kleinbetriebe, wo es die Strukturen noch gibt, dass sie halt einen Metzger beliefern. Und das wird natürlich in Zukunft, wenn dieser kleine Nebenerwerbslandwirt nicht in der Lage ist, seinen Stall so umzubauen, wie es von der EU gefördert wird, muss er auch sagen, tut mir leid, lieber Metzger, ich kann das nicht, was da von mir gefordert wird, obwohl es das schon 50 Jahre gibt, obwohl er dem schon 50 Jahre lang das Fleisch liefert. Und dann sagt er, tut mir leid, in der Haltungsform kann ich das nicht liefern, jetzt ist damit Feierabend.
Ja, ja klar. Die Frage ist, was müssen wir tun? Was kann auch der Konsument tun? Was wäre denn dein Tipp, Peter, wenn du sagst, hör mal, wir wollen uns alle vernünftig ernähren. Wir wissen auch zum Beispiel, wenn du wenig Fleisch zu dir nimmst, auch rotes Fleisch, dass es dann zu Mangelerscheinungen kommt, die man kompensieren muss. Also mit Nahrungsergänzungsmitteln, Thema Eisen, bestimmte Mineralienstoffe. Was würdest du denn dem normalsterblichen Bürger empfehlen, was er tun soll? Worauf sollte er achten bei seiner Ernährung? Und wie kann er sich, ich sag mal, ausgewogen ernähren, so dass es eine Balance gibt zwischen dem Tierwohl auf der einen Seite, der Nachhaltigkeit, ne, im Sinne von Umwelt und so weiter, und dem, was man unter gesunder Ernährung verstehen würde?
Ich bin ja auch immer noch seit ewigen Zeiten Fan dieser Ernährungspyramide, ne, die man ja so kennt. Die hat für mich bis jetzt ja immer noch das Vorrecht oder und im Prinzip dieses beim Kaufen sich bewusst zu machen, was man da einkauft, wie viel man da auch von einkauft. Das habe ich immer schon kritisiert als meine beiden. Ich habe zwei Söhne. Wenn es da in der Grundschule zum Klassengrillen ging, wurde ja immer so ein großer Grill da in die Mitte gestellt. Ein Vater hat die Holzkohle drauf gemacht. Und dann kamen da 20 Mann mit irgendwelchen vormarinierten Packungen an, haben die so aus der Verpackung raus aufs Gitter geschoben und dann lecker gegrillt. Und das war mir immer schon so ein Dorn im Auge. Wie gesagt, immer noch dieses ein- bis zweimal die Woche Fleisch, einmal Fisch. Und der Rest vernünftig eingekauft, von mir aus, wir haben ja das Glück hier in Hennef, wir können uns ja die Milch noch vor die Haustür liefern lassen und wir kriegen auch aus Uckerath den Biokorb mit unserem Gemüse drin und das funktioniert ja hier ganz gut. Aber wie gesagt, ich glaube, auf die Dauer der ganzen Geschichte ist doch, glaube ich, auf die Ernährungspyramide zu achten, auch was Schulkinder oder Kindergartenkinder zu essen bekommen durch die Kitas.
Du sprichst da jetzt einen Punkt an. Müssten wir nicht da auch viel stärker ansetzen, nämlich bei der Erziehung, der Ernährungserziehung, dass die jungen Menschen überhaupt mal wieder lernen, was nehme ich da zu mir, wie gehe ich damit um und wie kann ich mich eben auch wieder unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit und gesunde Ernährung vernünftig ernähren. Ne?
Also ich glaube, dass wir kleinen Handwerksmetzger da seit Jahrhunderten das beste Marketingkonzept verfolgen, was es überhaupt gibt, nämlich jedes kleine Kind, was bei uns in den Laden kommt, bekommt eine Scheibe Fleischwurst. Und wenn ich als Kind das gewohnt bin, wie das Wert das Echte zum Beispiel vom Opa aus der Werbung, wenn ich es als Kind gewohnt bin, mit meinen Eltern in die Metzgerei zu gehen, eine Scheibe Fleischwurst dort bekomme, dann ist das schon mal eine grundlegende Erziehungsmaßnahme. Ich behaupte, dass 50% der Menschen, die so erzogen wurden, das im Hinterkopf haben und auch in die Metzgerei gehen und dort ihre Fleischwurst kaufen. Was ich ja auch beobachte, hier bei uns im Laden. Bei mir kommt manchmal jemand einkaufen, der ist 18, 19 Jahre alt. Den gucke ich an, dann kauft er ein bisschen Fleischwurst, ein Geislinger Würstchen zum Grillen. Dann gucke ich ihn an und sage ich, hör mal, bist du nicht der Sohn vom Wagner? Woher wissen Sie das? Ich sage, sie sehen genauso aus. Ich habe ihren Opa schon bedient, ich habe ihren Vater schon bedient und sie sehen genauso aus. Sie müssen ein Wagner sein. So, und der kommt aber bei uns einkaufen, weil der als kleiner Panz schon jeden Samstag eine Scheibe Fleischwurst von uns hinter der Theke bekommen hat.
Jetzt, Peter, hast du bei mir total viele Kindheitserinnerungen geweckt. Genau. Natürlich war das bei mir ganz genauso. Und das ist ein sehr, sehr guter, sagen wir mal, Marketing, eine sehr gute Marketingstrategie, Kundenbindungsstrategie und Neukundenstrategie auch noch dazu. Über Generationen hinweg, ja, brillant. Ich habe schon immer gewusst, hinter dieser Scheibe Fleischwurst steckt irgendein Geheimnis. Jetzt haben wir es endlich gelüftet. Das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wunderbar. Dann sind wir im Prinzip ja durch. Haben wir sehr, sehr viel gelernt heute über, sag mal, dein aktuelles Geschäft, über die Sorgen und Nöte, die es dort gibt und worüber du dir in dem Bereich Gedanken machst und in welchem Kontext das natürlich steht, rund um das Thema Tierwohl und Klima und Gesundheit. Bleibt uns abschließend noch unsere Tops und Flops der Woche auszugraben. Karl-Heinz, hast du Tops und Flops der Woche für dich, für mich heute oder für uns?
Also für mich ist der Top, wir haben wunderbaren, fast schon sommerlichen Oktober. Das ist schön. Auf der anderen Seite macht er uns natürlich auch ein bisschen nachdenklich, wenn man heute am 1. November quasi mit 18 Grad draußen, das ist schon überraschend warm. Naja. Und der Flop ist, wenn man sich anschaut, was Putin den Ukrainern antut. Weißt du, wir haben Angst, dass der Strom vielleicht mal für ein paar Stündchen ausfallen könnte oder dass es 2 Grad kühler wird im Wohnzimmer. Und die Ukrainer, die wissen nicht, ob sie noch Wasser und überhaupt Strom haben in den nächsten Wochen. Aber auch, was Putin den Russen selber antut. Ne, jetzt gibt's ja die ersten Reaktionen, was ich super finde. Und gerade gestern wieder, was er dem Rest der Welt antut. Ne, jetzt wollen sie ja diese Getreide nicht mehr, Lieferungen nicht mehr durchgehen lassen, was dazu führen wird, dass es zu massiven Hungersnöten in Afrika und anderen Regionen kommen wird, die dringend Nahrungsmittel brauchen. Denkt an die Überschwemmungen in dem einen oder anderen Land, wo quasi die gesamte Ernte zerstört wurde und wo diese Getreidelieferungen wirklich helfen könnten und Not. Aber das ist diesem, Entschuldigung, brutalen Arsch Putin scheinbar vollkommen egal. Ne? Und das ist für mich wirklich der Flop. Und da kann ich nur sagen, lasst uns gucken, was wir da helfen können, wo immer wir helfen können, weil das ist eine, gelinde gesagt, eine große Katastrophe. Aber das ist für mich der Flop der Woche.
Dann schließe ich mich mal an. Also für mich das Top der Woche, das war letzte Woche, bezieht sich auf die letzte Woche, dass wir es geschafft haben, nach 2 Jahren der digitalen Kollaboration und des Aufziehens und Größermachen eines Startups über 2 Kontinente hinweg, ist, wir es endlich geschafft haben, uns physisch mal zu treffen. Also das war ein definitives Highlight. Also die Kolleginnen und Kollegen, die man nur aus Teams-Meetings kennt, wo man auch überrascht war, wie groß die einen sind oder wie klein die einen sind. Aber das Tolle ist, trotz aller Virtualität der letzten 2 Jahre, der Funken ist sofort übergesprungen und man natürlich kommt sich so direkt auf einer persönlichen Ebene auch näher und erfährt mehr über den Menschen an sich. Also das war für mich ein totales Highlight und das hat sehr, 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 sehr gut getan. Und da merkt man, man kann sehr viel virtuell machen, aber so der reale Kontakt, der ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Und ja, Flop der Woche ist ja die allgemeine Situation. Also ich kriege das jetzt auch von Kollegen, auch über andere Medien aus USA mit. Also diese wirklich, die Weltlage verunsichert sehr, sehr viele Menschen momentan. Diese Ungewissheit, die wir ja eigentlich, seitdem wir den Podcast machen, Karl-Heinz, haben wir eigentlich nur Ungewissheit. Wir hatten Trump, wir hatten Covid, haben wir ja auch noch, ja. Und dass wirklich diese Resilienzfähigkeit mit dieser permanenten Krise. Ich erinnere daran, Karl-Heinz, unsere erste Folge hieß Permanent Error, ja, dass wir letztlich lernen müssen, damit zu leben und damit umzugehen und am Ende ja anpassungsfähig zu sein, so wie es der Mensch eigentlich schon immer war. Und insofern möchte ich an alle trotzdem nicht den Mut verlieren, nicht verunsichern lassen, weder medial noch politisch, einfach positiv bleiben, an die Zukunft denken und auch, sagen wir, der Zukunft eine Chance geben und die Zukunft gemeinsam gestalten. Peter, ja. Was sind so für dich die Tops und Flops der Woche?
Ja, mein Top der Woche war tatsächlich, dass ich nach jetzt 4 Monaten Suchen bei Indeed, eBay Kleinanzeigen, Monster, endlich eine Köchin gefunden habe für meinen Betrieb, die auch noch echt lecker kocht. Und da habe ich mich mega gefreut. Ja, da hat man mal wieder so ein bisschen Unterstützung und Schub. Und da habe ich mich total gefreut, dass da endlich mal jemand wieder in der Küche ist. Der Flop der Woche war dann tatsächlich, dass ich mit unserem Lehrling, der am 1.9. angefangen hat, das vom Deutschen Fleischerverband neu initiierte digitale Berichtsheft versucht habe zu installieren, aktualisieren und wir dann tatsächlich nach circa einer Dreiviertelstunde über die Datenschutzbestimmung wirklich gestolpert sind und das war wirklich total verrückt, bis wir nachher gesagt haben, Mensch, vielleicht füllst du das Berichtsheft doch lieber wieder mit dem Kugelschreiber aus, weil das war wirklich, also da kamen wir wirklich an die Grenzen der Digitalisierung, das war wirklich mein Flop.
Haben wir, glaube ich, alle schon mal so ähnlich erlebt. Und wunderbar. Deutschland und Digitalisierung, wissen wir, da müssen wir alle noch gemeinsam dran arbeiten. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, Peter, für deine Zeit und für die tollen Insights in deine Branche. Allen Hörerinnen und Hörern, ja, noch, wir haben heute den 1. November, heute ist ja offizieller Feiertag. Und bleibt positiv, bleibt der Zukunft zugewandt und lass uns nicht unterkriegen, okay?
Alles klar, also, gute Woche. Tschüss.
Danke. Ciao. Danke.